Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag. Mit Lars Kors. Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marien-Hospital in Friseute.
Moin und willkommen. Im ersten Moment war die Nachricht im Januar ein großer Schock und warf vor allem viele Fragen auf. Das St. Marien-Hospital in Friseute beantragte im Januar 2025 ein sogenanntes Schutzschirmverfahren, um finanzielle Engpässe zu bewältigen. Das Amtsgericht Cloppenburg hat dem Antrag damals zugestimmt und damit läuft nun diese Sonderform des Insolvenzverfahrens. Einer der großen Unterschiede im Gegensatz zu einem klassischen Insolvenzverfahren: die Geschäftsführung bestehend aus Bernd Wessels und Ivan Westerheide arbeitet weiterhin selbstständig, wird dabei jedoch fachlich unter anderem durch den Münchner Anwalt Dr. Alexander Fritgen unterstützt. Die drei sind heute zu Gast in dieser Ausgabe unseres Podcasts Herzblut und Heilkunst. Ein Vierteljahr später möchten wir nun gemeinsam mit unseren Gästen erörtern, welche Fortschritte seit der Antragstellung erzielt wurden und wie die weitere Planung bis in den Herbst hinein aussieht. Gut, dass Sie eingeschaltet haben. Wir müssen reden. Bernd Wessels klärt uns gleich zu Beginn auf. Was genau beinhaltet das Schutzschirmverfahren?
Das Schutzschirmverfahren ist die erste Phase vor einem beginnenden Insolvenzverfahren und er bietet sehr viele Chancen.
Sehr viele Chancen heißt konkret, Ivan Westerheide?
Wir können alles weiterhin wie bisher machen. Wir werden zwar begleitet durch externe Firmen, die vielleicht andere Prozesse nochmal zeigen fürs Haus und ähnliches, aber als Chance ist es, dass wir alles so weitermachen dürfen wie bisher und danach auch genauso weitermachen dürfen wie vorher, aber vielleicht ein paar bessere Ansätze in den Prozessen haben.
Wenn das jetzt jemand hört und weiß, dieses Krankenhaus befindet sich in einem Schutzschirmverfahren und die Geschäftsführerin sagt, wir können so weitermachen wie bisher und es wird auch alles so weiterlaufen wie bisher, dann frage ich mich ja, was ist denn schiefgelaufen? Warum müsst ihr das denn jetzt so machen?
Das ist aus der Historie gewachsen. In Corona gab es massive Energiekostensteigerungen, die hatten die Privathaushalte ja genauso wie wir gespürt. Dann haben wir eine Lohnkostensteigerung in Höhe von 10%, die aber nur mit 5% gegenfinanziert war. Das hat so ein bisschen ein Loch in unsere Finanzierung gerissen. Und durch dieses Schutzschirmverfahren gibt es Insolvenzgeldeffekte, die diese Minuswerte ausgleichen.
Ivan Westerheide, nur die Personalkosten, die werden ja bleiben.
Ja.
Und die Förderung und Unterstützung von anderen Geldgebern, aus welcher Gruppe sie auch immer sich zusammensetzen, wird irgendwann wegfallen.
Ja.
Und dann läuft es dennoch?
Durch die externen Firmen gucken wir unsere Prozesse genau an. Wir machen neue Berichtswesen, vielleicht auch im Personalcontrolling-Bereich, gucken nochmal ganz genau hin, ob da vielleicht Optimierung da sein könnte durch Mitarbeitende, die in den Ruhestand gehen und ob man dann nachbesetzt, ist noch die Frage. Das schleicht jetzt schon langsam aus. Wir haben teilweise im letzten Jahr Positionen doppelt besetzt, weil wir wussten, es scheiden Mitarbeitende aus, die in den Ruhestand wechseln. Und somit hatten wir vielleicht ein kleines Fenster mal doppelte Kosten, aber das ist einfach vorausschauend gewesen, damit uns die Leistung nicht wegfällt, weil wir das Personal nicht mehr haben.
Aber es ist letztlich egal, welche Folge wir jetzt uns anhören hier von dem Podcast. Bei Herzblut und Heilkunst kommt es immer wieder raus, dass gerne personelle Unterstützung angenommen würde. Das bedeutet ja aber auch, die muss ja bezahlt werden, diese personelle Unterstützung. Sucht ihr denn noch weiter Leute?
Im Pflegebereich auf jeden Fall. Der Pflegebereich ist separiert finanziert, also für jede Pflegekraft müssen wir ein Pflegebudget bilden. Das verhandeln wir jedes Jahr individuell mit den Krankenkassen. Im ärztlichen Bereich sind wir eigentlich gerade gut aufgestellt, da suchen wir aktuell nichts, außer einen Geriater, also wenn das einer hier hört, den bräuchten wir noch. Ansonsten sind wir tatsächlich gerade auf Plan, was die Personalstruktur betrifft.
Was lässt denn die Hoffnung aufkommen, dass ihr auf einem guten Weg seid?
Jetzt einmal natürlich, dass wir durch die Einsparung der Personalkosten, die ja durch das Arbeitsamt, durch die Insolvenzkasse übernommen worden sind, Vorteile generieren können und auf der anderen Seite auch durch den Schuldenschnitt, der für Leistungen, die vor dem 23. Januar erbracht worden sind, auch einen Einspareffekt haben. Aber insbesondere, dass wir auch uns die Prozesse nochmal angucken, dass wir jetzt eine Basis haben, auf der wir auch, ich glaube, guten Gewissens nach vorne schauen können. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass wir weiterhin mit dem Landkreis Cloppenburg im Gespräch stehen, die auch noch hoffentlich einen Beitrag leisten werden. Es ist ja noch von der alten Regierung ein Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz beschlossen worden mit Zustimmung des Bundesrates. Das gilt ja. Danach haben wir bestimmte Aufgaben zu erledigen, um uns halt vorzubereiten auf die Umsetzung in 2027. Es ist einfach so, und das war ja auch ein Grund gewesen für dieses Schutzschirmverfahren, da braucht man finanzielle Substanz, da braucht man sehr viel Muskel auf dem Knochen. Und das erreichen wir jetzt mit diesem Verfahren und mit den weiteren Schritten, die wir gehen.
Es mag Patienten geben, die Sorge haben, dass die Leistungen, die sie hier normalerweise erwarten könnten, eingeschränkt würden während dieses Schutzschirmverfahrens. Ist die Sorge berechtigt?
Während des Schutzschirmverfahrens nicht. Also wir möchten an unseren Leistungen, die wir erbringen, festhalten. Wir wissen aber nicht, was der Gesetzgeber mit uns macht, weil in Zukunft soll nach Leistungsgruppen definiert werden. Die beantragen wir gerade, muss jedes Krankenhaus. Und das liegt aber nicht in unserer Hand, ob wir die behalten. Das können wir aktuell nicht sagen, das ist alles in der Schwebe.
Wie können wir uns das denn ganz konkret vorstellen?
Je nachdem, ob man eine hohe Fallzahl in dem Bereich hat und alle Qualitätskriterien erfüllt, ist es ziemlich sicher, dass wir die Leistungsgruppe auch behalten. Es gibt andere Leistungsgruppen, in denen wir keine hohe Fallzahl haben, aber eigentlich eine sehr gute Qualität. Das ist zum Beispiel in der Orthopädie, da gibt es Bereiche, da haben wir einen Operateur, der eigentlich viele Fälle in Relation macht. In anderen Krankenhäusern machen die vielleicht genauso viele Fälle, aber mit drei Operateuren. Das muss das Land tatsächlich auch noch justieren. Das wurde bisher wohl nicht berücksichtigt. Da ist auch alles noch offen.
Es ist halt so, dass unzweifelhaft dort, wo viel gemacht wird, ist auch vielleicht die Qualität eine bessere, als wenn dort an anderen Krankenhäusern wenig gemacht wird, dann kann die Qualität auch nicht so gute sein. Aber bei uns ist es, wie auch Yvonne Westerheide sagte, häufig in einer Hand derjenige, der etwas macht, und dadurch ist die Qualität auch gegeben. Jetzt hoffen wir mal, dass das auch bei der Berücksichtigung der Leistungszuweisung eine Rolle spielt. Und das ist eigentlich auch im Grunde vorgegeben durch den Gesetzgeber. Da werden auch sehr viele Gespräche geführt werden müssen. Das ist ein Verfahren, was jetzt ein bisschen durch die neue Regierung, die jetzt irgendwann in Amt und Würden kommt, noch justiert werden muss. Da ist man so im Vakuum drin, aber wir arbeiten jetzt schon ganz intensiv daran, dass wir für die Zukunft sehr gut aufgestellt sind. Und wir haben da ein gutes Gefühl, dass uns das auch gelingen wird.
Denn verzichten auf eine der Abteilungen könnte das St. Marienhospital an sich gefühlt doch nicht, oder?
Nein, nur wenn eine Umverteilung stattfinden würde. Das bedeutet, dass wir in den Leistungsgruppen, in denen wir viele Fälle haben, noch mehr dazu bekämen, weil sie dann aus anderen Krankenhäusern verschwinden müssen hier in der Region.
Also quasi ein Umschichten.
Genau.
Aber die Vielseitigkeit macht ja den Reiz auch aus, dieses Krankenhauses, ne?
Ich sag mal, 80% der Leistung, die wir jetzt anbieten, wird ja auch bleiben. Also die allgemeine innere Medizin, die allgemeine chirurgische Medizin, da fällt schon sehr viel drunter. Also wir haben schon alles durch den Filter laufen lassen und von unseren knapp 6.000 Fällen, circa 5.000 Fälle, also was der Patient im Regelfall spürt, wird hier weiter in jedem Falle stattfinden können. Mhm. Und jetzt geht's halt um die Bereiche, auf die wir uns spezialisiert haben. Dort wird dann halt der Gesetzgeber oder halt auch die Landesregierung Verteilungen vornehmen, um eine noch bessere Qualität, um noch bessere Abläufe sicherzustellen. Das ist ja auch vor dem Hintergrund des Personalmangels. So müssen nicht alle Krankenhäuser alles vorhalten, sondern es wird halt konzentriert vorgehalten. Das hat ja auch sehr viele Vorteile.
Aber gerade der Bereich Adipositas beispielsweise als Exzellenzbereich auch dieses Hauses wird doch erhalten bleiben, oder? Steht ja in Frage.
Also wenn Sie uns das nehmen, dann wissen wir auch nicht mehr, was wir falsch gemacht haben. Da sind wir ja tatsächlich, wie Sie schon gesagt haben, Exzellenzzentrum. Davon gibt es in Deutschland 10 Stück, 9 an Universitäten und bei uns. Also das wäre fatal, wenn man uns das nehmen würde. Aber das sehen wir auch nicht. Da fühlen wir uns eigentlich sicher.
Ich möchte das aber auch gerne ergänzen, denn wir sind ja in einem laufenden Bauverfahren. Schon 2019 mit dem Antrag haben wir uns mit der Landesregierung abgestimmt, was wir hier bauen. Und das ist auch mit Zustimmung der Krankenkassen erfolgt. Und dort haben wir schon auch baulich uns vorbereitet auf die Adipositasversorgung von größeren Türen, größeren Zimmern, Bettenliftern, Schwerlastbetten, großen CT mit für 320 Kilogramm Auflagefläche, OP-Tisch für ganz schwergewichtige Patienten. All das wurde ja mit der Baumaßnahme auch umgesetzt oder wird umgesetzt. Allein das ist ja schon ein Hinweis, dass die Regierung diesen Bereich für uns sieht. Denn wenn jetzt diese Leistungsgruppe übertragen wird, sollte auch ein anderes Krankenhaus, müssen die ja wieder alles von neuem bauen, herstellen, vorbereiten. Und das würde schon komisch sein und würde schon einem Schildbürgerstreich gleichgesetzt sein.
Abgesehen davon fehlte ja die fachliche Expertise. Die Leute mussten ja auch erstmal haben, die Fachleute.
Ja, die Politik setzt halt die Fachleute wie Schachbrettfiguren und tickt da ein bisschen anders. Am grünen Tisch halt.
Wir sind gerade dabei, das Insolvenzverfahren zu eröffnen und werden dann in einigen Wochen beim Insolvenzgericht den Insolvenzplan vorlegen, der eben eine Schuldenbereinigung bewirken soll. Das bringt uns zügig voran, auf dem Weg aus diesem Insolvenzverfahren auch wieder herauszukommen.
Ben Wessels, jeder, der ein Insolvenzverfahren als Außenstehender beispielsweise mal erlebt hat, gerade auch wenn es um Eigentum ging, wie ein Einfamilienhaus, das plötzlich unter den Hammer kommt, wird sich jetzt sagen, okay, wenn Herr Dr. Friedke davon spricht, dass das Insolvenzverfahren eröffnet wird, dann wird es demnächst von dem Amtsgericht vielleicht um die Versteigerung dieses Krankenhauses gehen. Ist das absurd oder ist das durchaus so geplant?
Das musste vorher geprüft werden, ist auch geprüft worden und wir haben dort ein Gutachten einholen müssen und auch dürfen. Daraus geht hervor, dass das also nicht möglich ist. Ja, das hängt auch damit zusammen, wie die Strukturen hier vor Ort sind, und zwar das Grundstück gehört ja der Stiftung, wurde dem Krankenhaus im St. Marienhospital zur Verfügung gestellt, und ein möglicher Käufer, den es bis heute nicht gibt, auch den ich nicht vorstellig gemacht hat, würde dann quasi in einer Mietimmobilie den Krankenhausbetrieb bewerkstelligen müssen. Das rechnet sich nicht. Insofern werden wir weitermachen müssen, und da ist dann das Schutzschirmverfahren und auch das Insolvenzverfahren eine große Chance für uns, um halt nach vorne zu gucken.
Yvonne Westerheide, muss irgendein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin dieses Hauses fürchten, wenn das Insolvenzverfahren eröffnet wurde, möglicherweise den Job zu verlieren?
Nein, wegen des Insolvenzverfahrens nicht.
Und es ist auch normal, dass während eines Verfahrens durchaus weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angestellt werden können, Herr Dr. Friedken.
Ja, es gibt in jedem Unternehmen ab einer bestimmten Mitarbeiterzahl eine ganz natürliche Fluktuation, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Zeit das Unternehmen verlassen, aber natürlich auch neue gebraucht werden, und die werden selbstverständlich eingestellt.
Der Stellenplan, so wie er mal bestand oder überhaupt der Bedarf, wurde der auch auf den Prüfstand gestellt?
Es steht sehr viel auf dem Prüfstand in einem Insolvenzverfahren, und natürlich steht das gesamte Konzept des Krankenhauses auf einem Prüfstand. Es ist ja allgemein aus der Presse auch bekannt und aus den Nachrichten bekannt, dass bestimmte Leistungen in bestimmten Krankenhäusern konzentriert werden sollen. Also es wird die Leistungserbringung vielleicht an anderen Orten stattfinden. Dann ist es einfach auch so, dass sich der Stellenplan dem anpassen muss. Das gilt ganz allgemein. Hier in Friseute, muss man sagen, wird es aller Voraussicht nach so weitergehen, wie es bisher gegangen ist, sodass also eine konkrete Anpassung des Stellenplans im Moment nicht erfolgt.
Nun wird dieses Insolvenzverfahren eröffnet. Man hört auch immer wieder Begriffe wie Hauptverfahren. Was bedeutet das?
Wir befinden uns im Moment in einem vorläufigen Insolvenzverfahren. Das ist normalerweise ein Zeitraum von ungefähr 3 Monaten. Das ist auch der Zeitraum, in dem die Arbeitsagentur die Gehaltskosten übernimmt und in dem an und für sich ein Insolvenzverfahren eigentlich vorbereitet werden soll. So, wenn dieser 3-Monats-Zeitraum verstrichen ist, das wäre bei uns Ende März der Fall eben, dann kann man das Hauptinsolvenzverfahren eröffnen. Und in diesem Insolvenzverfahren passieren dann die Dinge, die eben passieren müssen in einem Insolvenzverfahren, nämlich die Regulierung der Schulden, in anderen Fällen eben die Verwertung der Vermögenswerte. Das passiert dann erst im eröffneten Insolvenzverfahren, sagt man. Also wir sind nicht nur inhaltlich, sondern auch zeitlich im Plan. Und ich denke, dass wir bis zum Herbst jedenfalls durch sein sollten, ja.
Was wird sich denn nach diesem Insolvenzverfahren ab Herbst ändern?
Ich denke, für die Patienten wird es kaum spürbar sein, dass das Insolvenzverfahren abgeschlossen ist. So wie es bisher auch, würde ich sagen, kaum spürbar ist, dass wir in einem Insolvenzverfahren uns befinden. Denn die Arbeit am Patienten und an der Patientin geht ja weiter wie vorher. Und das wird auch nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens so sein. Was in diesem Insolvenzverfahren passiert, ist einfach die neue Strukturierung der Verbindlichkeiten des Unternehmens. Aber das betrifft, ich sage jetzt eher mal die Menschen, die in der Verwaltung des Krankenhauses arbeiten. Für die wird es vielleicht, die können die Finanzierung des Krankenhauses anders betrachten. Aber in dem laufenden Krankenhausbetrieb sollte eigentlich nichts spürbar sein davon.
Bernd Wissels, was wird denn sich möglicherweise auch für dich ändern nach diesem Insolvenzverfahren? Hast du dir andere Schwerpunkte gesetzt innerhalb deines Arbeitsgebietes, wo du sagst, wir müssen künftig so und so agieren, um andere Situationen zu vermeiden?
Also für mich persönlich ändert sich im Grunde ja nichts, weil Ivan Westheide und ich, wir durften ja in Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Flittgen in Eigenverantwortung dieses Verfahren durchführen. Insofern hat sich da nicht viel geändert. Damit wir diese nächsten Schritte gehen können, die Meilensteine erreichen können, mussten wir halt bestimmte Aufgaben erfüllen, damit das auch ja vom Gericht her begleitet werden kann und zugestimmt werden kann. Denn letztendlich müssen ja Menschen, müssen Unternehmen auf etwas verzichten, was Herr Flittgen auch vorhin gesagt hatte. Und das ist ein juristischer Prozess und es ist ein Geben und Nehmen. Und insofern ist aktuell dieses Verfahren so, ja, ist ein normales Verfahren und das muss sauber halt laufen. Das muss halt also auch durch Fachleute, durch Gerichte bestätigt werden. Sonst geht's ja nicht. Also wir alle wollen nicht, dass uns was genommen wird und das muss halt auch rechtssicher sein. Ansonsten, wenn wir dann, ich hoffe mal, im Herbst durch sind, haben wir ja schon von vornherein eine abgestimmte Aufgabenteilung, Ivan Westheide und ich. Und insofern geht es dann seinen Gang und natürlich werden wir das, was wir uns dann auch als Ziele gesetzt haben, umzusetzen haben. Und natürlich müssen wir den Betrieb so weiterführen, dass er dann auch zukunftsfähig weiterläuft.
Eine Aufgabenteilung, die bei dir folgende Aufgabenbereiche vorsieht?
Also wir sind ja nicht nur Krankenhaus, wir sind ja auch Altenpflege. Und ich kümmere mich vorrangig auch um die Altenpflege. Ich kümmere mich aber auch um die gesamte Neubaumaßnahme. Das sind so meine Schwerpunktaufgaben. Gemeinsam machen wir auch andere Aufgaben. Und ja, wie gesagt, in diesen Schwerpunkten kann man sich wunderbar ausleben. Die sind, also an Arbeit mangelt es nicht.
Nee, das glaube ich. Ivan Westerheit, welche Schwerpunkte werden Sie betreuen und haben?
Ich bin für operatives Krankenhausgeschäft zuständig und historisch bedingt, also aus meiner vorherigen Laufbahn, aus dem Controlling werde ich so ein bisschen noch auf die Zahlen schielen.
Wollte ich gerade sagen, Sie sind die Frau der Zahlen.
Genau.
Okay. Nun muss eine Geschäftsführerin, muss auch ein Geschäftsführer ja nicht nur den Herbst im Blick haben oder noch davor den Sommer, sondern Sie blicken ja noch weiter in die Zukunft. Wie wünschen Sie sich das St. Marien-Hospital im Jahr 2026 und darüber hinaus?
Also ich wünsche mir ein bisschen mehr Ruhe, dass alle sich sicher fühlen können, dass wir hier ein schönes kleines Haus in einer ländlichen Region fortführen können und nicht mehr ganz so viel über die Zahlen nachdenken müssen, sie im Blick behalten, aber dass es hier einfach noch lange für die Bevölkerung so weitergehen kann.
Da schließe ich mich gerne an. Ich bin seit 2007 hier im Haus, habe schon viel entwickeln dürfen, teilweise alleine, teilweise gemeinsam, jetzt mit Ivan Westerheide. Und das ist auch mein Baby und ich möchte da alles für geben, dass es auch hier weitergeht und dass die Menschen in der Region versorgt werden, medizinisch, pflegerisch und dass wir auch als Marienstift, ich sag mal, wirklich sicheren Boden unter den Füßen haben, damit wir das alles machen können.
Wir brauchen Geschäftsführer und Menschen, die etwas bewegen und gestalten wollen. Denn es wird ja nie alles so bleiben, wie es jetzt ist. Und deswegen muss man die Idee haben, wie es in der Zukunft ausschauen soll. Und in diese Richtung muss man ein Krankenhaus entwickeln, wie es auch hier passiert ist, über die letzten Jahrzehnte ganz einfach zu sehen, dass man immer wieder einen Schritt vorankommt. Das manifestiert sich jetzt natürlich in dem Neubau, den wir draußen haben. Ich finde das gut, wenn eine Geschäftsführung da ist, die auch aktiv gestaltet.
Welche große Chance hat das St. Marien-Hospital aus Ihrer Sicht, auch in 10 Jahren noch zu existieren?
Also zunächst muss man mal sagen, dass es hier den Bedarf gibt in der Region. Und ich denke, der Bedarf muss gedeckt werden und dafür ist dieses Krankenhaus einfach da. Das ist einigermaßen einfach, aber es ist eben auch so.
Vielen Dank, Yvonne Westerheide und Bernd Wessels, die beiden Geschäftsführern des Hauses, und natürlich auch Dr. Alexander Friedkin für die vielen Hintergrundinfos und Einblicke in das laufende Schutzschirmverfahren. Wir bleiben weiter an dem Thema und werden gut in einem Vierteljahr noch einmal nach dem Stand des Verfahrens fragen. Damit genug für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse und das Einschalten. Beim nächsten Mal tauchen wir ein in einen ganz anderen Bereich des Sankt-Marien-Hospitals. Und zwar in einen Bereich, in den es normalerweise so gut wie nie Einblicke gibt. Nämlich die Küche. Über die Kunst des Erstellens eines Speiseplans, das Zubereiten von mehreren hundert Gerichten. Darüber werden wir dann, wenn Sie mögen und nichts dazwischen kommt, beim nächsten Mal sprechen. Bis dahin, uns allen eine gute Zeit. Ich bin Lars Kurs. Das war der Podcast Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag, Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marien-Hospital in Friseute. Jede Woche neu. Am besten gleich kostenlos abonnieren und keine neue Folge mehr verpassen. Bis nächsten Freitag also. Wir hören uns.